In der Debatte um den Ausstieg aus der Atomenergie und den flächendeckenden Einsatz erneuerbarer Energien, da taucht ein Argument mit schöner Regelmäßigkeit immer wieder auf. Der notwendige Ausbau der Hochspannungsnetze stoße auf den erbitterten Widerstand der betroffenen Bürger. Wie sonst aber will man die Windenergie aus dem Norden in den Süden bringen? Dabei ist der notwendige Netzausbau zur Entwicklung der erneuerbaren Energieversorgung gar nicht unbedingt mit dem Aufstellen neuer Hochspannungsmasten und tausende Kilometern zusätzlicher Freileitungen quer durch die Republik verbunden. Professor Thomas Leibfried, Leiter des Instituts für Elektroenergiesysteme und Hochspannungstechnik des KIT, ist überzeugt, dass die Gleichstromübertragung eine umweltschonende Alternative darstellt. Mein Kollege Stefan Fuchs hat ihn zur Technik und deren Kosten befragt.
Herr Professor Leibfried, mit der Katastrophe in Japan sind die erneuerbaren Energien mehr denn je zur Agenda geworden für die Energiepolitik der Zukunft. Eine große Rolle spielt dabei auch das Leitungsnetz, das ja im Augenblick mit 380 Kilovolt Wechselspannleitungen im Wesentlichen gestaltet ist. Da ist die Rede davon, dass man etwa in der Größenordnung von 3600 Kilometern neue Leitungen bräuchte, um etwa die Windenergie aus dem Norden in den Süden zu transportieren. Das ist für viele Bürger, die dann diese Strommasten vor der Tür stehen haben, ein Horrorszenario. Von dem Wuppertal-Institut Ernst-Ulrich Weizsäcker ist diese Gleichstrom, Hochspannungs-Gleichstromsübertragung HGÜ ins Gespräch gebracht worden. Wäre dieses Gleichstromübertragungssystem ein zukunftsfähiges System, das es ermöglichen würde, diese neuen Leitungen dann auch als Erdkabel zu verlegen?
Ja, das wäre in der Tat möglich. Bei der HGÜ-Technologie hat man schon relativ viele Erfahrungen, in China beispielsweise, aber auch in anderen Ländern gibt es schon seit langem, 10 Jahre und mehr, HGÜ-Verbindungen, allerdings immer nur Punkt-zu-Punkt-Verbindungen. Das heißt also eine Station, die elektrische Energie in die Leitung schickt und eine, die diese elektrische Energie empfängt und dann wieder in Drehstrom umwandelt. Es gibt derzeit noch keine HGÜ-Netze und das bräuchte man ja auch.
Und würden Sie sagen, dass da Forschungsbedarf besteht? Gibt es da irgendwelche Probleme, wenn man das zu einem Netz ausbaut?
Ja, da gibt es in der Tat Probleme. Schalten von Strömen, beispielsweise im Fehlerfall, im Kurzschlussfall von Wechselströmen, ist heute kein Problem mehr. Man hat einen natürlichen Strom-Null-Durchgang, in dem die Sinusspannung irgendwann einmal den Nullpunkt passiert. Das ist bei einer Gleichspannung oder einem Gleichstrom, besser gesagt, nicht der Fall. Und da muss man diesen Nulldurchgang künstlich herbeiführen. Das ist bei niedrigen Strömen möglich und wird auch gemacht, aber bei hohen Strömen, wir reden dann bei Kurzschlussströmen von einigen 10 oder noch mehr Kiloampere, hat man damit derzeit noch Schwierigkeiten.
Warum ist es denn so viel einfacher, diese Gleichstromübertragung jetzt im Erdreich zum Beispiel zu verlegen, im Unterschied zum Wechselstrom? Was ist der technische Grund dafür?
Ja, der technische Grund ist, dass bei Drehstrom oder Wechselstrom eine sogenannte Blindleistung auftritt. Das heißt, das Kabel wird auf eine bestimmte Spannung geladen in der positiven Halbschwingung und umgeladen in der negativen Halbschwingung. Das heißt, Sie brauchen ständig Leistung, um dieses Kabel umzuladen. Und bei der Gleichspannung wird es eben auf die Gleichspannung, die dann konstant ist, geladen und damit tritt die Ladeleistung nur einmal auf. Das heißt, Sie haben nicht ständig ein Umladen bei der Gleichspannung, sondern das Kabel wird einmal geladen. Dadurch tritt die Blindleistung nicht auf und damit können Sie das als Kabel realisieren.
Und das bedeutet auch, dass keine Verluste entstehen. Das wäre ja auch noch ein Vorteil.
Ja, man muss unterscheiden. Verluste gibt es einerseits die sogenannten Ohmschen Verluste im Leiter selber. Die entstehen natürlich genauso bei Gleich- und Drehstrom. Bei Drehstrom gibt es noch den sogenannten Skin-Effekt, nämlich dass der Strom in der Außenhaut des Leiters fließt, mit zunehmender Frequenz immer stärker. Und dadurch wird der wirksame Querschnitt deutlich verringert. Das ist bei Gleichstrom nicht der Fall. Also hier hat der Gleichstrom einen leichten Vorteil. Und dann gibt es noch die dielektrischen Verluste, also der Strom sozusagen, die Verluste durch das Isoliersystem. Die sind aber im Vergleich zu den Leitungsverlusten relativ gering.
Und die Gleichstromübertragung kann auch in See verlegt werden?
Ja, das wird heute schon gemacht. Da gibt es entsprechende Seekabel. Es gibt zum Beispiel eine Verbindung zwischen Australien, das Festland und Tasmanien. Dort wurde ein Seekabel verlegt. Es gibt auch zwischen Deutschland und Schweden entsprechende Seekabel. Also das ist problemlos machbar.
Der Kostenfaktor spielt natürlich auch eine Rolle. Da ist bei diesen 3600 Kilometern von 50, 60 Milliarden Euro die Rede. Ist die Gleichstromübertragung wesentlich teurer als die Wechselstromübertragung?
Das kommt auf die Ausführung an. Wenn man jetzt Drehstromübertragung mit einer Freileitung als Gleichstromübertragung vergleicht, dann ist so bei 600 bis 800 Kilometern der Break-Even-Point erreicht. Das heißt, ab einer Entfernung von 600 bis 800 Kilometern wird die Gleichstromübertragung billiger als die Drehstromübertragung. Wenn Sie allerdings von Kabeln reden, bei Gleichstrom im Vergleich zur Freileitung bei Drehstrom, dann verschiebt sich das Verhältnis natürlich deutlich nach oben. Das heißt, dann wird in der Tat die Gleichstromübertragung etwas teurer werden.
Was ist denn dran an den Nebenwirkungen, sage ich mal, dieser Freileitungen in der Wechselspannungsübertragung? Sie sind nicht schön, sie brauchen riesige Schneisen, 200 Meter. Gibt es diese Risiken mit den Magnetfeldern, dieses erhöhte Krebsrisiko zum Beispiel aus Ihrer Perspektive?
Ja, es gibt viele Untersuchungen zu der Thematik. Es ist, meine ich, noch nichts Eindeutiges herausgefunden worden, wiewohl es schon nachgewiesen wurde, dass es Wechselwirkungen zwischen Zellfunktionen und Magnetfeldern und elektrischen Feldern gibt. Aber so im gesamten Organismus ist es schwer nachzuvollziehen. Ich könnte mir allerdings durchaus vorstellen, dass man hier von einem gewissen Langzeiteffekt ausgehen muss. Das heißt also, eine Exposition innerhalb gewisser Grenzen natürlich wirkt sich halt über Jahre und Jahrzehnte aus. Das könnte man durchaus vorstellen.
Wie sieht die Zukunft dieses Netzes aus? Es gibt einen Bundesnetzplan, aber eigentlich müsste man ja mindestens mal einen kontinentweiten Netzplan haben, unter anderem auch, um etwa die Pumpspeicher in Norwegen ausnutzen zu können. Müssen wir so eine Art europäisches Netz aufbauen?
Das sehe ich ganz genauso. Wir haben heute ein europäisches Netz in Form des 400 Kilovolt Drehstromnetzes. Und ich bin der Meinung, das müsste überlagert werden durch ein Gleichstromnetz, ein sogenanntes Supergrid, das dann wirklich von beispielsweise Norwegen, den skandinavischen Ländern über ganz Europa bis nach Nordafrika reicht, um eben dort auch Visionen wie Desertec Wirklichkeit werden zu lassen. Ich glaube, das wäre schon eine Zukunftsvorstellung, die auch einigermaßen realistisch ist für eine zukünftige Energieversorgung. Japan hat, glaube ich, in der Tat gezeigt, dass wir diese Energieversorgung so auch brauchen und dass wir nicht so weiterfahren können, wie das bisher der Fall war.